In der heutigen Folge schauen wir auf die sprunghaften Nachrichten von Donald Trump, die dubiosen Machenschaften von Wally Liao und auf die visionären Gedanken von Günther Vielmann.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Marco Sotrup
und André Bünker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, André, wir erleben turbulente Börsenzeiten. Ja,
absolut.
Und das machen auch die Zahlen der letzten Woche deutlich. Der DAX mit minus 4,5%, ja, doch eine relativ schwere Woche hinter sich. Und auch der Wochenstart gestern, ja, durchaus turbulent gewesen. Wir haben unter 22.000 Punkten eröffnet und sind dann allerdings im Tagesverlauf über 23.000 Punkte gestiegen. Also eine Intraday-Schwankung von irgendwo 5-6%. Das hat so auch selten gegeben im DAX. Ja. Genau. Stehen jetzt im Moment bei 22.600 Punkten. Also man sieht nach wie vor auch eine entsprechende Volatilität an den Märkten, die natürlich geprägt ist von der Thematik Nahe Osten. Und wir gehen da gleich natürlich nochmal detailliert drauf ein, aber vielleicht kurz zu diesen jüngsten deutlichen Schwankungen. Trump hatte ja am Wochenende oder ich glaube noch vor dem Wochenende angekündigt, die Energieinfrastruktur des Irans massiv anzugreifen, wenn diese eben ihnen nicht entgegenkommen. Und da hat er gestern bekannt gegeben, dass das in den nächsten 5 Tagen auf jeden Fall nicht passieren wird, diese Angriffe auf die iranischen Kraftwerke und auf die Energieinfrastruktur. Und das hat dann eben zu diesem massiven Rebound, zu diesem massiven Anstieg der Indizes geführt, nicht nur im DAX, natürlich auch ein S&P 500 und ein Nasdaq. Aufgrund, also er schiebt das auf, die 5 Tage, aufgrund sehr guter und produktiver Gespräche über eine vollständige und endgültige Beilegung unserer Feindseligkeiten mit dem Iran.
Wenn das so einfach also, ist.
Man kann das nicht mehr wirklich ernst nehmen, was da so getwittert wird. Oder er macht es ja über seine Plattform True Social. Ja. Und das macht es aber vielleicht auch gerade so schwierig einzuschätzen, wie lange das jetzt hält. 5 Tage sind auch schnell um. Vielleicht fängt er auch vorher an, noch wieder etwas zu schreiben. Also ja, sehr, sehr unruhiger Markt aktuell, der auch schwer planbar ist.
Aber dazu passt auch eine aktuelle Meldung von heute. Am Ölmarkt hat es wohl kurz vor dieser geopolitischen Kehrtwende von Trump auffällige Handelsbewegungen gegeben. Ja. Die Finanznachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass Kontrakte im Umfang von mehreren Millionen Barrel den Besitzer wechselten, nur wenige Minuten bevor eine Äußerung Trumps die Rohölpreise massiv einbrechen ließ. Es wurde wohl am Montagmorgen innerhalb von nur 2 Minuten wurden Futures auf mindestens 6 Millionen Barrel Brent in WTI-Öl verkauft. Im Vergleich dazu lag das durchschnittliche Handelsvolumen zur gleichen Zeit der 5 vorherigen Handelstage bei rund 700.000 Barrel. Und 15 Minuten später veröffentlichte Trump dann seinen Beitrag auf True Social. Also ein Schelm, der Böses dabei denkt.
Ähnlich ist es vor überhaupt den ersten Angriffen auf den Iran passiert. Also ja. Da fällt ein wenig zu ein. Du hattest gerade das Öl erwähnt. Brent steht jetzt im Moment so bei 99 Dollar, WTI bei 92 Dollar, also ein Preisunterschied von 7 Dollar. Man spricht auch von Spread dann oft zwischen diesen beiden Ölsorten. Der ist in den letzten Tagen auch schon mal deutlich größer gewesen, lag glaube ich immer bei 12, 13, 14 Dollar. Ist also etwas kleiner geworden, aber vielleicht ganz interessant mal einmal diese beiden Ölsorten genauer zu betrachten. Und zwar Brent kommt aus der Nordsee, also entsprechend aus Europa. WTI wird vollständig in den USA gefördert. WTI ist etwas leichter und daher leichter zu Benzin zu verarbeiten. Brent hingegen besser für Diesel geeignet. Und da WTI eben vor allem aus den USA stammt, spiegelt der WTI-Preis vor allem auch die Binnendynamik in den USA entsprechend wider. Da es eben ausschließlich dort gefördert wird. Brent ist dann eher Thermometer so für die insgesamte politische Weltlage, weil 80% des weltweit gehandelten Rohöls beziehen sich eben primär auf Brent. Also es deckt den Handel in Europa, aber auch in Afrika, in Asien ab. Und wenn dann eben so eine geopolitische Unruhe herrscht, kommt in der Regel steigt Brent stärker als WTI und dieser Spread steigt entsprechend an. Also ja, du sagtest es gerade, mit diesen Nachrichten ist Öl dann unter Druck geraten, hat man auch direkt gesehen, ist der Spread wieder etwas niedriger geworden. Das vielleicht kurz als Ergänzung zum Öl. Ja, weil viel wird ja drüber gesprochen und wir merken es ja auch alle an den Tankstellen. Gut, da sieht man die Preisrückgänge im Öl dann nicht so schnell, wie sie dann gestiegen sind vor 3-4 Wochen. Ja, kurzer Blick auf die anderen Indizes, S&P 500, Nasdaq in der letzten Woche haben sich besser gehalten, beide ungefähr bei -2%, also nicht mal die Hälfte vom DAX verloren, Gold -10,5%, da sollte man natürlich nochmal drauf schauen.
Eine ganz schwache Woche, ne?
Ganz schwache Woche, was eigentlich ja nicht passt. Wenn man überlegt, die Welt wird unruhiger, sagt man eigentlich, der sichere Hafen Gold ist dann gesucht. Aber es gibt eben bestimmte Gründe, muss man sagen, die kann man im Moment auch anführen, warum Gold dann eben auch abgibt, ob da -10 gerechtfertigt sind, okay. Aber Gold ist sicherlich sehr, sehr stark gelaufen. Wir haben da oft drüber berichtet in den letzten 1,5-2 Jahren, unheimliche Rallye. Wir sehen im Moment nach wie vor einen relativ starken Dollar. Wenn ich Gold kaufe, dann kaufe ich in Dollar. Das heißt, wenn der Dollar stärker wird, wird Gold teurer. Das ist sicherlich ein Punkt. Zinsangst, steigende Inflation, steigende Kosten, steigende Zinsen sind dann eben auch schlecht für Gold, das ist so ein weiterer Punkt und auch in den letzten Wochen, auch hier im Podcast schon mal genannt, das Thema Margin Call, also wenn irgendwo Sicherheiten, weil die Kurse unter Druck geraten, nachgestellt werden müssen von Investoren, dann werden eben oft Dinge verkauft, wo schöne Gewinne drauf liegen und das ist dann eben Gold vor allem gewesen. Man sieht zum Beispiel auch eine Rheinmetall.
Rüstungsaktien hatte ich gerade auch direkt
im Kopf, da ist
das gleiche Thema. Ja. Ne?
Eigentlich ein Umfeld, wo Rüstung gefragt sein sollte, aber auch da sind eher rote Zeichen. Und gestern Morgen, man muss da noch mal kurz drauf eingehen, auch wenn es jetzt ein etwas längerer Rückblick wird, gestern Morgen Gold mit -10% gestartet in die Woche, nach den -10 in der letzten Woche schon, war im Tief bei 4.100 US-Dollar gestern Morgen. Wir waren in der Spitze bei
5,5
ungefähr. Also da sieht man vom Hoch irgendwo schon 20-25% entfernt. Dann kamen diese positiven Nachrichten von Trump und auch der Goldpreis hat dann, obwohl die Sicherheit reingekommen ist in den Markt, hat der Goldpreis dann auch fast 10% zugelegt Richtung 4.500 US-Dollar, die Feinunze. Also auch eine sehr, sehr ungewöhnliche Bewegung in dem Moment.
Sonst ist es ja mal mit einer negativen Korrelation versehen und im Moment...
total eine positive 1:1. Ja, wirklich verrückt. Im Moment Gold bei 4.420 US-Dollar. Bitcoin, hattest du letzte Woche noch gesagt im Podcast, ist erstaunlich stabil. Also da wundert man sich in dieser Phase, wo die Aktienmärkte so gut gelaufen sind, ist er nicht gut gelaufen. Im Moment hält er sich dafür sehr, sehr stabil. Ja. 71.000 US-Dollar aktuell. Genau, Renditen noch ganz kurz, 10-jährige USA, 4,37 plus 20 Basispunkte in der letzten Woche, also die Renditen ziehen an, die deutschen 10-jährigen bei 3%, leichter Anstieg um 5 Basispunkte, aber man sieht insgesamt, dass wir Stände erreichen, die wir so lange nicht gesehen haben. Also in Deutschland hatten wir gestern die Höchststände mit 3,04%. Seit 2011 die Höchststände, Frankreich seit 2009 die höchsten Stände, in Japan seit 1997. Also da sieht man schon weltweit, die Renditen ziehen schon massiv an.
Ja, da passt es ja vielleicht ganz gut, dass wir noch mal kurz auf die Notenbanken schauen, denn wir hatten in der vergangenen Woche sowohl die Sitzung der Fed, der EZB als auch der Bank of England. Die Fed hat angesichts der gestiegenen Inflationsrisiken durch den Iran-Krieg den Leitzins unverändert belassen. 11 von 12 Zentralbankratsmitgliedern stimmten dafür. Fed-Chef Powell betonte, dass die erhöhten Energiepreise die Inflation kurzfristig anheizen werden. Zinssenkungen sind daher in diesem Jahr unwahrscheinlich und können sich weiter verzögern. Erst 2025 hatte die Fed aus Arbeitsmarktsorgen dreimal die Zinsen gesenkt. Aktuell ist jedoch eine Pause angesagt, trotz der Rufe des US-Präsidenten nach Zinssenkungen. Allerdings dürften Trumps Rufe erst einmal folgelos bleiben, denn lockert die Fed das Zinsniveau, dürfte das die Inflation zusätzlich anheizen und das gilt es sehr wahrscheinlich zu vermeiden. Im Februar stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,4%. Allerdings wurden diese Daten noch vor Kriegsbeginn erhoben und die Folgen des Iran-Konflikts mit deutlich gestiegenen Ölpreisen, die werden sich erst in den kommenden Monaten zeigen. Grundsätzlich ist die US-Wirtschaft ja robuster als die europäische gegenüber Energiepreisen. Du hattest das ja gerade schon mal mit dem WTI. Die Vereinigten Staaten sind Netto-Exporteur von Öl. Also sie verkaufen mehr Öl ins Ausland, als sie selber importieren. Und die US-Wirtschaft profitiert natürlich auch von der aktuellen Entwicklung der Ölpreise.
Ja, absolut, ne? Ja.
Ja, die Fed muss also weniger Angst vor einem wirtschaftlichen Einbruch haben und kann sich auf die Bekämpfung der Inflation fokussieren. Aber sollte der Ölschock anhalten und vielleicht sie sogar verstärken, wäre selbst eine Straffung der Geldpolitik denkbar. Also auch das ist nicht komplett ausgeschlossen, ne? Die EZB hat es ähnlich gemacht am Donnerstag, Notenbanksitzung. Sagt, Inflation ist im Zielwert, wir müssen nichts verändern, künftige Entscheidungen werden datenbasiert getroffen. Ich glaube, alles andere wäre auch im Moment fatal, ne?
Muss man erstmal abwarten. Ja. Aber Zinssenkungen scheinen erstmal vom Tisch, was bis vor einigen Wochen auch noch Thema gewesen ist, ne?
Genau. Und bei der Bank of England genauso. Alle betonen im Moment die Inflationsgefahren, die da sind. Ja. Ist auch nicht wegzudiskutieren. Genau. Wir hatten am Donnerstag noch Zahlen in den Vereinigten Staaten zur Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und diese sank überraschend. Die Hilfsanträge gingen in der vergangenen Woche um 8.000 auf 205.000 zurück. Volkswirte hatten im Schnitt mit dem Anstieg gerechnet, also da eher kurzfristig mal einen Lichtblick, was das wirtschaftliche Unterfangen angeht. Grundsätzlich hattest du gerade schon mal beschrieben, so was Trump dort an gegenläufigen Meldungen in den letzten Tagen verkündet hat, ne? Erst angekündigt, am Freitagabend den Krieg herunterzufahren, bevor er am Samstag neue Truppen geschickt hat, dann einen Teil der Sanktionen gegen das iranische Öl zu lockern, um den Ölpreis zu stabilisieren, bevor er am Sonntag mit der Zerstörung der iranischen Energieinfrastruktur drohte, bevor er dann gestern am Montag die Angriffe, wie du schon sagtest, um 5 Tage aufgeschoben hat und von produktiven Gesprächen berichtete. Es könnte ja auf so maximale Verunsicherungen hindeuten, aber der Fear and Greed Index, der die Angst und die Gier an den US-Börsen sichtbar macht, liegt aktuell bei 17 und damit im Bereich Extreme Fear, also extreme Angst, und gibt die aktuelle Verunsicherung sehr gut wieder. Aber nur mal zum Vergleich, vor einem Jahr im April 25 beim Zollkonflikt hatten wir einen Stand von 4 im Tief. Also gemessen am Fear and Greed Index war die Angst vor Zöllen also noch ein bisschen höher als aktuell. Ne? Auch da vielleicht
schon mal deutlich niedriger gewesen letztes Jahr.
Ja. Okay. Gut, so viel von meiner Seite.
Vielleicht zum Rückblick noch letzter Punkt. Die EU und Australien haben heute Morgen bekannt gegeben, dass ein Freihandelsabkommen besiegelt wird für weniger Zölle und mehr Kooperation. 8 Jahre hat man immerhin auch verhandelt. Also vielleicht hat da Trump auch mal das ein oder andere Positive. Dann sagt, man kann sich auf die USA nicht mehr so sehr verlassen. Wir müssen diese anderen Deals dann vorantreiben. Also das hat da wahrscheinlich dann eben auch nochmal positive Effekte hier für die EU und für Deutschland insbesondere. Gerade die Automobilhersteller schauen, glaube ich, sehr, sehr genau darauf. Also das ist ein positiver Punkt.
Okay.
Wir machen weiter mit den Unternehmen. Ja, ich starte. Ist das richtig? Nee, du startest.
Ich starte. Ich habe heute eine sehr günstige und defensive Aktie im Gepäck. Eine perfekte Alternative für schwierige Börsenzeiten. Und die Geschichte beginnt im Jahr 1972 in Cuxhaven. Der Name dahinter, Günther Vielmann. Und seine Beobachtung war simpel, aber genial. Wer damals eine Kassenbrille brauchte, hatte kaum eine Auswahl. Meist gab es nur wenige und wenig attraktive Modelle. Und Vielmann dachte sich, das geht besser. Seine Idee war wohl, modische Brillen zu fairen Preisen und das für alle. Und der Durchbruch kam 1981. Es gab einen Deal mit den Krankenkassen und dieser Deal machte es möglich, eine große Auswahl an Brillen anzubieten, ohne Aufpreis für viele Kunden. Der ein oder andere Hörer unseres Podcasts kann sich bestimmt noch an die Werbung von damals erinnern. Ich weiß nicht, Marco, kannst du dich erinnern?
Ja, Brille, Vielmann. Also so wurde es abgebunden zumindest immer.
Und mein Papi hat keinen Pfennig dazu bezahlt.
Nee, da bin ich nicht mehr dabei, André.
Okay, ich schon.
Okay.
Naja, Vielmann revolutionierte den deutschen Markt und wurde innerhalb weniger Jahre zum Marktführer in Deutschland. Heute ist die Vielmann Group AG der größte Augenoptiker Europas mit über 50% Marktanteil in Deutschland. Und das Geschäft ist erstaunlich stabil, denn egal ob Boom oder Krise, die Menschen brauchen immer eine gute Sicht. In Europa, insbesondere in Deutschland, erzielte Fielmann im Jahr 2025 trotz des schwierigen konjunkturellen Umfelds solide Wachstumsraten. Damit hat Fielmann einen starken Beweis für die Überlegenheit des Geschäftsmodells erbracht. Die laufenden strategischen Maßnahmen zur weiteren Verbesserung, zur Wachstumssteigerung, Margenausweitung werden vielversprechend eingestuft. Dazu zählen unter anderem In-Store-Optimierung, digitale Unterstützung bei Sehtests, mehr Personal vor Ort, aber auch eine Asset-Optimierung, kompaktere Ladenkonzepte, eine klare Wegführung, so wie das von Discountern auch der Fall ist. Also da wird schon einiges optimiert, allerdings auch die Präsenz in den Märkten wie Spanien, Polen und Tschechien. Und die mittel- bis langfristigen Wachstumstreiber sind absolut intakt. Eine alternde Bevölkerung, die Entwicklung von Fehlsichtigkeit auch bei jungen Menschen durch die intensive Nutzung digitaler Geräte, die zunehmende Verwendung von Brillen als Modeaccessoires und auch der technologische Fortschritt, also das Thema auch Smart Glasses und so. Da haben wir, ich weiß nicht, haben wir da schon mal drüber berichtet im Podcast?
Essilor mit Meta.
Ja, glaube ich schon. Ja, ne? Ja. Genau. Und für den US-Brillenmarkt prognostizieren Marktforscher mittelfristige Wachstumsraten im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich. Für den europäischen Markt liegen die Schätzungen der Marktforscher meist im mittleren einstelligen Prozentbereich. Also da wird für Amerika schon mehr Wachstum erwartet. Und daher hat Fielmann seine Nordamerika-Expansion 2025 erfolgreich fortgesetzt und im US-Markt wirklich ein starkes organisches Wachstum erzielt. Das erste Halbjahr war noch relativ schwach, aber im zweiten Halbjahr zog das Geschäft dann doch wirklich stark an, dank mehr Optometristen. Das sind die, ich glaube, einfach die Angestellten. Ich weiß nicht, wie man es sonst beschreiben sollte. Eine Berufsform, Optometristen, kannte ich vorher noch nicht. Naja, und zusätzliche Sehtests. Ja. Nordamerika steuert bereits 11%, also rund 300 Millionen US-Dollar zum Konzernumsatz bei. Und bis 2030 erwartet Fielmann dort ein organisches Wachstum von guten 7,5% pro Jahr. Also mehr als im Gesamtkonzern, der liegt so ungefähr bei 5%. Und der US-Markt ist für Fielmann besonders attraktiv. Es ist der größte Brillenmarkt der Welt. Die Preise sind höher als in Europa und der Markt ist weniger konsolidiert. Fielmann setzt dabei auf kürzere Wartezeiten, bessere Beratung und mehr Transparenz bei Versicherungsleistungen, um sich von der Konkurrenz dort abzuheben. Bis 2030 soll der US-Umsatz inklusive Zukäufen auf 1 Milliarde US-Dollar steigen. Dazu kommt Digitalisierung und KI als Wachstumstreiber, also das Thema digitale Beratung, automatisierte Prozesse, KI-unterstützte Sehtests, Effizienz, Kundenerlebnis, all diese Dinge. Der demografische Wandel hatten wir gerade schon, Digitalisierung, Lifestyle-Trends, technologische Innovation, also spricht schon viel für den Markt. Und bis 2030 wird ein organisches Wachstum von 5% PA erwartet. Im historischen Vergleich ist die Aktie von Fielmann sehr günstig bewertet. Der Median des KGVs der letzten 10 Jahre liegt so bei 28. Aktuell wird die Aktie mit einem Kurs von 43,60 gehandelt und damit gerade mal mit dem 15-fachen der Unternehmensgewinne oder der erwarteten Unternehmensgewinne für 2026. Unsere DZ-Bank hat einen Fair Value von 54 Euro ermittelt und rät zum Kauf der Aktie. Auch die Bank of America hat das Kursziel jüngst auf 53 Euro angehoben und rät zum Kauf. Ebenso Berenberg, die 57 Euro und damit das größte Potenzial sehen. Die Aktie hat im laufenden Jahr bisher eine Nullrunde gedreht, gerade mal plus 0,34% und in den letzten 5 Jahren sogar 28% an Wert verloren. Daher wird man die Aktie auch nicht mehr auf der Kursliste des MDAX finden, sondern künftig im SDAX. Im MDAX stiegen zusätzlich noch Motorenbauer Deutz, der Stahlkonzern Salzgitter und der Optikspezialist Jenoptik auf. Und neben Fielmann sind in den SDAX gewechselt TeamViewer und Carl Zeiss Meditec. Darüber hinaus ersetzt der Bahn-IT-Anbieter Init Innovation in Traffic Systems und PSI.
Ich glaube, im DAX auf jeden Fall hat es keine Änderung gegeben.
Ne? Müssen wir mal gucken. Jetzt, genau, PSI ist raus und Init ist rein in den S-DAX. So, das ist die Änderung hatten wir nochmal. Ne? Genau. Ja, so viel zu viel, Mann. Was hast du mitgebracht?
Super Microcomputer. Also wir wechseln in die USA und ja, Supermicro-Computer, oft auch nur Supermicro genannt. Vielleicht jetzt gar nicht so im Fokus jetzt für den normalen deutschen Anleger, aber trotzdem eine sehr, sehr interessante Geschichte, weil sich doch um das Unternehmen der ein oder andere Skandal in den letzten Jahren gerankt hat. Aber holen wir vielleicht kurz aus. Supermicro, gegründet 1993 von Charles Liang. Liang selbst wanderte aus Taiwan in die USA ein und startete das Unternehmen mit dem Ziel, leistungsstarke und effiziente Computerhardware zu entwickeln. Und das Unternehmen hat seinen Sitz natürlich in Kalifornien, wie soll es auch sonst sein. Und auch dieses Unternehmen wurde aus einer Garage heraus gegründet. Supermicro selbst ist führender Anbieter von IT-Komplettlösungen. Die bieten also von der einzelnen Hardware-Komponente bis hin zu vollständig integrierten Rack-Systemen für Rechenzentren, KI-Anwendungen und Cloud-Umgebungen an. Und Rack heißt dabei so viel wie Gestell oder Schrank. Und in diesem können quasi mehrere IT-Komponenten wie zum Beispiel Server, Speichergeräte oder Netzwerkswitches geordnet übereinander gestapelt und eben dann miteinander verbunden werden. Und Supermicro bietet also diese Rack-Scale-Lösung an, also ein vorgefertigtes Gesamtsystem eben aus diesen verschiedenen Komponenten, Server, Verkabelung, Kühlsystem und so weiter. Und diese Racks beschleunigen massiv den Aufbau großer Rechenzentren. Und die wiederum, wir haben da oft drüber gesprochen, werden ja von den Hyperscalern entsprechend sehr, sehr stark vorangetrieben, wie zum Beispiel Amazon oder Meta, durch eben die massiven KI-Investitionen. Und so ist Supermicro eben auch ganz klar einer der KI-Aktien oder der KI-Profiteure insgesamt in den letzten Jahren.
Ich habe die so im Hinterkopf, dass die da besonders günstige oder Produkte mit wenig Energiebedarf.
Genau.
Ist das so?
Genau, richtig. Also
irgendwie ist eine Maßnahme einfach irgendwie, weiß ich nicht, Rechenleistung je Kilowatt oder sowas. Gibt es das noch?
Ja, boah, da überfragst du mich. Ja, das kannst du parallel gerne mal nachschauen gerade. Aber ist vielleicht auch nicht so schnell zu finden. Ich mache noch mal weiter mit den Sachen. Aber ja, da bin ich jetzt nicht genau im Bilde. Aber Supermicro, und das ist super interessant, arbeitet ganz, ganz eng mit Nvidia zusammen. Also Supermicro selbst kauft quasi die GPUs, das sind die Grafikprozessoren von Nvidia, zum Beispiel die neuesten Chips Blackwell, und integriert diese dann eben in seine Systeme. Also Supermicro baut quasi den kompletten Körper um diesen Chip herum, bestehend aus den Mainboards, den speziellen Gehäusen, diesen hocheffizienten Netzteilen und dann eben auch den Kühlsystem. Und da die eben so hocheffizient sind, werden die eben auch sehr, sehr energiearm, so wie du es gerade dann beschrieben hast, betrieben werden. Und außerdem, das ist eine weitere Qualität von Supermicro, installieren und optimieren sie die notwendige Software, damit die Nvidia-Chips auch ihre maximale Leistung überhaupt entfalten können. Also das braucht es alles auch, damit eben die Nvidia-Chips dann entsprechend arbeiten können. Und diese kompletten Systeme, die werden dann eben an Kunden verkauft, wie zum Beispiel Meta oder Amazon oder eben den vielen, vielen anderen Unternehmen, die entsprechend in den Bereich KI so massiv investieren. Die Aktie an sich ist sehr, sehr stark gelaufen. Auf Sicht von 5 Jahren stehen hier 345%. Aber die Zahl muss man sicherlich nochmal etwas genauer betrachten. Der Höchststand wurde nämlich schon erreicht im März 2024 mit $118. Und von diesen $118 sind heute gerade mal $20 übrig geblieben. Das heißt, wenn man da zum Hoch gekauft hat, minus 83%. Das liegt daran, dass es seit März im Endeffekt zu einem massiven Vertrauensverlust gekommen ist. Verschiedenste Dinge. Es gab einen Bilanzschocker durch einen Shortseller-Bericht von Hindenburg Research, wird der ein oder andere vielleicht noch so vor Augen haben, im August 2024. Massive Buchhaltungsfehler und undurchsichtige Geschäfte, die vorgeworfen wurden. Dann sind die Prüfer geflüchtet von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young im Oktober des gleichen Jahres. Das sind natürlich alles Dinge, die absolute Warnsignale für die Börse darstellen. Eine Delisting-Angst ist da, das Supermicro aufgrund dieser nicht termingerechten Finanzberichten, die dann erstellt werden, der Ausschluss von der Technologiebörse Nasdaq droht. Die sind seit Dezember 2024 auch kein Teil mehr des Nasdaq 100, aber sie könnten sogar insgesamt von der Börse ausgeschlossen werden. Und insgesamt sieht man, dass die Margen schon auch unter Druck stehen, weil diese Systeme, die sie verkaufen, da gibt es natürlich immer mehr Konkurrenten, die auch in den Markt reindrücken und dann eben die Margen dann entsprechend sinken. Und das führt dazu, dass wir eben minus 80% vom Hoch sehen, auch wenn die 5-Jahres-Performance durchaus ordentlich ist. Und jetzt, letzter Teil zu der Supermicro, gab es einen neuen Skandal. Und zwar gab es jetzt Enthüllungen über Milliardenschmuggel von High-End-Chips nach China. Und das hat die Aktie erneut massiv unter Druck gebracht. Und zwar ist es so, die US-Regierung hat quasi Beschränkungen aufgestellt, die verhindern soll, dass die absolute Hightech nach China exportiert wird, damit China wiederum keine militärischen Vorteile erlangt. Also schon eine relativ große Nummer. Und der Mitgründer oder einer der Mitgründer, nämlich Wally Liao, übte laut Anklage erheblichen Druck aus, um US-Kontrollen zu umgehen und die neuesten Chips, unter anderem von Nvidia, ob das jetzt der H200 in der Vergangenheit war oder Blackwell, eben nach China an den US-Kontrollen vorbeizuschleusen. Liao selbst kontrolliert über eine Summe von ungefähr 400 oder Gegenwert 465 Millionen Dollar an Aktien, eben auch den Konzern noch sehr, sehr deutlich und steuerte den Schmuggel wohl hauptverantwortlich selbst über Chatnachrichten, hat Hintermänner in Südostasien aufgefordert, Bedarfsschätzungen abzugeben, um Nvidia gegenüber dann eine höhere Chipzahlung zu gelangen, also viele Chips von Nvidia überhaupt kaufen zu können. Ende 2024 versuchte Supermicro dann eben durch diese falschen Bedarfsanmeldungen deutlich mehr Lieferungen zu erhalten. Und Ermittler, die sich schon damit befasst haben, sprechen von ausgehobenen Compliance-Systemen, Dummy-Servern in Tarnlagern, versucht Manipulation von Auditoren, also sogenannten freundlichen Prüfern, die dann ihren Stempel drunter gesetzt haben, wo es dann vielleicht dann nicht richtig gewesen ist. Und so sieht man eben, dass die internen Kontrollen wohl über Jahre hinweg unterwandert wurden. Für Nvidia auch durchaus brisant, muss man sagen, und insgesamt für die KI-Lieferkette, auch wenn Nvidia selbst nicht Hauptgegenstand der Ermittlungen ist, aber wenn Nvidia selbst gegenüber der US-Regierung nicht mehr als zuverlässiger Partner eingeschätzt wird, dass sie wiederum ihre Kunden kontrolliert, wo die Chips hin verkaufen, dann kann das eben auch für Nvidia entsprechende Folgen haben, gerade wenn wir wie eben über Donald Trump dann sprechen, wo man nicht weiß, wie genau er reagiert, und USA-China ist natürlich schon ein riesiges Thema. Bedeutet also die Aktie im laufenden Jahr minus 34%, schon sehr, sehr stark gefallen, und das könnte sich weiter fortsetzen, wenn Supermicro als unsicherer Partner seitens Nvidia eingestuft wird. Das ist wohl noch nicht passiert, weil Nvidia natürlich auch davon profitiert, wenn sie im erheblichen Maße an Supermicro verkaufen können, aber das könnte passieren. Und so ist es eine sehr, sehr vielschichtige Situation. Liao selbst ist mittlerweile verhaftet. Der Schmuggelwert soll bei 2,5 Milliarden US-Dollar liegen, und darauf steht eben ja doch eine sehr, sehr hohe Gefängnisstrafe, Verurteilung wegen Verschwörung, die dann eben droht zum illegalen Schmuggel, und massivste Geldstrafen, die dann zusätzlich zu der Gefängnisstrafe damit verbunden sind. Und ohne Nvidia-Chips muss man sagen, wenn das passieren sollte, verliert Supermicro im Grunde sein wichtigstes Verkaufsargument. Also das gilt es im Blick zu behalten. Ich habe trotzdem gerade mal einmal geschaut, die Aktie ist jetzt nicht im Research der DZ Bank, aber insgesamt die Analystenschätzungen sehen auf Sicht von 12 Monaten Kurspotenzial von irgendwo knapp 90%. Ich glaube trotzdem, man ist gut beraten, hier eher erstmal zuzuschauen, wie sich die Situation weiterentwickelt.
Da, wo kriminelle Energie am Werke ist.
Ist ja auch mit den Analysten. Oft ziehen sie ja dann erst später ihre Meinung nach. Da sollte man sowieso nicht zu sehr drauf schauen. Aber insgesamt auf jeden Fall eine Nummer, die sicherlich filmreif ist. Ja. Also schon fast auf Wirecard-Niveau.
Habe ich auch dran gedacht, ja.
Deswegen, das ist auch ganz interessant, schon etwas ausführlicher jetzt auch an der Stelle. Aber vielleicht mal ganz interessant und spricht auf jeden Fall auch dafür, immer breit zu streuen im Aktienmarkt. Gut, das war's. Wir kommen zum regionalen Part, René.
André,
sorry, mein Gott, jetzt war ich so hier im...
Es wird oft verwechselt, ja, warum auch immer.
Nur noch so im Super Micro, entschuldige bitte.
Kein Ding, Christoph. In der vergangenen Woche habe ich bereits im Zusammenhang mit den steigenden Preisen für Düngemittel im aktuellen Iran-Konflikt von Yara International berichtet und heute habe ich Yara nochmal im Gepäck, diesmal allerdings ausschließlich mit Informationen aus der Region. Wie die Dülmener Zeitung schon berichtete, hat Yara neue Laborräume im Hanninghof in Dülmen eröffnet, um seine Forschung im Bereich Pflanzenernährung auszubauen. Die offizielle Eröffnung erfolgte durch Dülmens Bürgermeister Carsten Höwekamp, obwohl die Labore schon in Betrieb sind. Im Fokus steht die Forschung an sogenannten Biologicals, also natürliche Zusatzstoffe wie Mikroorganismen oder Biostimulantien. Diese sollen Pflanzen helfen, besser mit Stressfaktoren wie Trockenheit, Hitze oder Starkregen umzugehen und gleichzeitig die Erträge zu steigern. Eigentlich könnten wir das in so einer Marktphase auch gebrauchen, ne?
Absolut, ja.
Stressfaktoren. Naja, die neuen Labore ermöglichen es Yara, Forschung und Entwicklung stärker im eigenen Haus durchzuführen, statt externe Dienstleister zu nutzen. Insgesamt wurden 5 moderne Labore eingerichtet, ausgestattet und mit spezieller Technik extra für zum Beispiel extreme Kühlung und so ausgestattet. Und die Erweiterung stärkt den Standort Dülmen natürlich, der für Yara ein wichtiges internationales Forschungszentrum ist. Gleichzeitig bringt die Investition auch Vorteile für die Region, etwa neue Arbeitsplätze oder vielleicht auch neue wirtschaftliche Impulse. Also gute Meldungen für den Standort und die Region.
Prima.
Was gibt's?
Wir machen noch schnell den Ausblick, und zwar in dieser Woche am morgigen Mittwoch, der aktuelle IFO-Index für Deutschland. Der letzte Wert lag in Summe bei 88,6, es wird gerechnet mit 85,5, also da sieht man sicherlich auch dieses Thema Nahe Osten, Rückgang von 3 Punkten ist schon massiv, der da erwartet wird. Ansonsten sehen wir am Freitag noch das Verbrauchervertrauen aus den USA. Das ist sicherlich nochmal ganz interessant und von der Unternehmensseite ist es im Moment schon etwas ruhiger, muss man sagen. Heute CTS Eventim beispielsweise mit raus aus dem Bereich Ticketing. Wir haben am Donnerstag die Porsche SE, also die Holding, oder auch ProSieben Sat1 Media und am Freitag eine Jung-Heinrich beispielsweise noch, aber das ist es im Wesentlichen in dieser Woche. Ja. Wir, also André und Marco, sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir bleiben am Ball, berichten Gute, spätestens nächsten Dienstag dann wieder, wünschen eine angenehme Woche und freuen uns natürlich immer über das Feedback unter podcast@forprivatebanking.de und sagen an dieser Stelle erstmal Tschüss und tschüss. Gute Woche.
Alles Gute, bis dann.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.